Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 3, den ersten Vers. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sprach zu dem Weibe, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? So Gott will, werden wir uns in den kommenden Wochen mit dem dritten Kapitel des ersten Mosebuches befassen und somit mit einem Abschnitt der Bibel, der für den Gang der Menschheitsgeschichte von allergrößter Bedeutung ist. Es geht hier um den Sündenfall und seine Folgen. Wir müssen bedenken, dass es all die notvollen Erscheinungen in unserer Welt nicht geben würde, hätte diese größte aller Katastrophen nicht stattgefunden. Alles Böse und alles Leidvolle auf dieser Erde ist Folge des Sündenfalls. Götzendienst in jeder Form, Mord, Ehebruch, sexuelle Verirrungen und Perversionen, Streit zwischen den Menschen, Eifersucht, Neid, Lieblosigkeit, Verleumdung, Betrug, Heuchelei, Habgier, Machtstreben, Ehrsucht, Lüge, Bitterkeit, Unzufriedenheit, Unversöhnlichkeit, Stolz, Angeberei, Taktlosigkeit, Ärger, Ungeduld, Besserwisserei, Zuchtlosigkeit, Rücksichtslosigkeit, Rechthaberei, Irrtümer, Kriege, Folter, Armut, Unterdrückung, Naturkatastrophen, Krankheiten, Seuchen, Schmerzen, Tod, Angst. All dieses Unheilvolle gäbe es nicht, hätte sich der Mensch nicht gegen Gott aufgelehnt. Vor Monaten las ich einen Zeitungskommentar, in dem der Schreiber durchblicken ließ, dass er es schwer habe, an einen Schöpfer zu glauben, an einen Gott, der eine so unvollkommene Welt geschaffen habe. Nun, diese Welt war durchaus nicht immer so, wie sie jetzt ist. Im Gegenteil, Gott hat diese Welt wunderbar geschaffen. Und heute würde man ein Etikett darauf kleben mit dem Vermerk Stiftung Warentest, sehr gut. Es war wirklich sehr gut, was Gott geschaffen hat, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Gott hatte Wohlgefallen an dem, was er geschaffen hatte. Diese Welt war vollkommen, es gab keinen Makel an ihr, und die beiden ersten Menschen waren nicht nur körperlich schön, sondern auch innerlich. Es gab zwischen ihnen keinerlei Unstimmigkeiten. Sie lebten in vollkommener Harmonie miteinander und vor allem mit ihrem Schöpfer. Es gab kein Stäubchen von Disharmonie zwischen ihnen. Luther schreibt dazu, deshalb ist Gottes Bild, zu dem Adam geschaffen wurde, das allerherrlichste und edelste Ding gewesen, da keine Ansteckung von Sünde, weder in seiner Vernunft noch in seinem Willen gewesen ist, sondern sowohl die inneren als auch die äußeren Sinne sind höchst rein gewesen. Der Verstand ist durchaus rein, das Gedächtnis durchaus gut und frisch, als auch der Wille durchaus aufrichtig und wahrhaft gewesen. In einem ganz schönen, reinen und sorglosen Gewissen, ohne jegliche Sorge und Furcht vor dem Tode. Mit dieser innerlichen Vollkommenheit ist auch die höchste, schöne und vortreffliche Herrlichkeit des Leibes und aller Glieder vereinigt gewesen, wodurch er alle übrigen Geschöpfe übertroffen hat. Und auch die Verhältnisse, in die Gott sie hineinsetzte, waren wunderschön. Das Leben der ersten Menschen war mühelos, es war glücklich. Sie lebten ohne Angst, den Tod kannten sie nicht, und Sorgen waren ihnen fremd. Es war das Paradies auf Erden. Bis zu jenem unseligen Augenblick, in dem der Mensch sich in absoluter Torheit aus der guten Hand Gottes löste, gegen Gott rebellierte, sich gegen Gott auflehnte. Bis zu jener Katastrophe, die wir als Sündenfall bezeichnen und die uns hier auf den ersten Seiten der Bibel berichtet wird. Dass es sich hier um einen geschichtlichen Bericht handelt und nicht um eine Fabel, daran zweifeln wir nicht. Adam und Eva waren die beiden ersten Menschen auf dieser Erde. Im Lukas-Evangelium im 3. Kapitel wird der Stammbaum Jesu zurückgeführt bis auf Adam. Im 1. Timotheusbrief schreibt Paulus unter der Leitung des Heiligen Geistes, Kapitel 3 in den Versen 13 und 14, denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva, und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber hat sich zur Übertretung verführen lassen. Und in 2. Korinther Kapitel 11, Vers 3 schreibt Paulus, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet worden sind von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Wir sehen also, der Apostel Paulus hatte keine Probleme damit, diesen Bericht aus dem 1. Mosebuch als geschichtlich anzuerkennen. Im Judasbrief wird Henoch als der siebente von Adam an bezeichnet. Wir bekommen also hier einen Einblick in ein Ereignis, das den totalen Bruch in der Geschichte dieser Welt darstellt. Sicherlich bleibt die Frage offen, wo denn nun eigentlich das Böse, das in diese Welt hineinkam, seinen letzten Ursprung hat. Das bleibt ein Geheimnis für uns. Lloyd-Jones sagt dazu, die Bibel liefert uns keine Erklärung für den letztendlichen Ursprung des Bösen. Und ich weise Sie deshalb darauf hin, dass Sie sich eines Mangels an Glauben schuldig machen, wenn Sie auch nur eine Sekunde Ihrer Zeit damit verschwenden, darüber zu spekulieren. Denn Glaube bedeutet, mit der Offenbarung zufrieden zu sein, die Gott uns gegeben hat. Es ist zu hoch für uns. Wir können es nicht verstehen. Was wir allerdings erfahren, ist, dass der Widersacher Gottes, der Satan, der in Offenbarung Kapitel 12 als der große Drache und die alte Schlange bezeichnet wird, eine entscheidende Rolle im Sündenfall gespielt hat. Jesus nennt ihn einen Mörder und einen Lügner. Wir lesen dazu einmal aus dem Johannesevangelium, Kapitel 8, den 44. Vers. Da sagt der Herr Jesus zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, zu den Obersten des jüdischen Volkes, ihr habt den Teufel zum Vater. Und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Das ist das Zeugnis unseres Herrn Jesus über den Widersacher Gottes, über Satan. Und dabei wird deutlich, dass es sich hierbei um eine Person handelt. Also wir sprechen, wenn wir vom Bösen sprechen, nicht neutral, sondern wir gehen davon aus, und das ist das Zeugnis der Heiligen Schrift, dass der Satan eine Person ist. So wie Gott eine Person ist, so ist auch der Feind Gottes, der Widersacher Gottes, eine Person. Und es handelt sich um ein Wesen, das Gott geschaffen hat und das wohl eine herausragende Stellung unter den Engelwesen einnahm. Möglicherweise handelt es sich im Propheten Hesekiel im 28. Kapitel nicht nur um eine Weissagung über den König von Tyrus, sondern auch um eine Charakterisierung Satans. Ich lese einmal die Verse 11 bis 15. Hesekiel 28, 11 bis 15. Und das Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, stimm ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm: So spricht Gott der Herr, du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Maßen schön. In Eden warst du, im Garten Gottes, geschmückt mit Edelsteinen jeder Art, mit Sarder, Topas, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit, Smaragd. Von Gold war die Arbeit deiner Ohrringe und des Perlenschmucks, den du trugst. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub, und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Was dem Satan zum Verhängnis wurde, war die Tatsache, dass er sich gegen Gott erhob. Er wollte sein wie Gott. Einen Hinweis dafür finden wir in Jesaja Kapitel 14. Ich lese die Verse 13 und 14. Du aber gedachtest in deinem Herzen: Ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Es ist durchaus glaubhaft, was wir in den Apokryphen im Buch der Weisheit lesen, nämlich dass der Tod in die Welt gekommen ist durch des Teufels Neid, durch seine Eifersucht. Die Tatsache, dass Gottes Wesen sich in den beiden ersten Menschen widerspiegelte und dass vollkommene Glückseligkeit für die Menschen bedeutete, musste ihn rasend vor Eifersucht, rasend vor Neid gemacht haben. Und dieses schöne Bild wollte er unbedingt zerstören. Und er wollte es zu einem Zerrbild machen, und wir müssen sagen, es ist ihm leider auch gelungen. Und dabei bediente sich der Satan der Schlange als Werkzeug. Er gebrauchte die Schlange als Medium, um mit Eva Kontakt aufzunehmen. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Satan erfüllte sie mit seiner List und befähigte sie dazu zu sprechen. Wie haben wir es gesungen? Groß Macht und viel List, sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen. Wir wissen nicht, wie die Schlange ausgesehen hat. Eines jedoch ist klar, es steht fest, sie hatte eine andere Gestalt als nach dem Sündenfall. Wir lesen in Kapitel 3, Vers 14, da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde, auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Das ist also ein Teil des Fluches gewesen, dass die Schlange fortan auf dem Bauche kriechen sollte und Staub fressen sollte. Das war vorher nicht der Fall. Wir können daraus schließen, dass die Schlange also eine ganz andere Gestalt hatte als heute. Wie sie aber ausgesehen hat, das entzieht sich unserer Kenntnis. Das wissen wir einfach nicht. Klar und deutlich allerdings wird uns gesagt, dass sie das Medium gewesen ist, das der Satan gebrauchte, um Eva zu verführen. Nun, es ist für uns von großer Bedeutung zu sehen, wie es der Schlange in ihrer Durchtriebenheit, in ihrer List gelingt, Eva zu Fall zu bringen. Denn die Geschichte des ersten Fehltritts ist die Geschichte aller Verirrungen, so sagt Rabbi Hirsch. Das ist ein wichtiges Wort. Das also, was am Anfang geschehen ist, wiederholt sich im Laufe der Geschichte der Menschheit immer wieder. Und darum können wir so viel daraus lernen, für uns persönlich. Denn die Geschichte des ersten Fehltritts ist die Geschichte aller Verirrungen. Und schon allein die Tatsache, dass die Schlange sich an die Frau wandte in einem Augenblick, da sie sich nicht unter dem Schutz ihres Mannes befand, ist auffallend. Satan liebt es, sich auf den schwächeren Teil zu stürzen. Später bezeichnet Petrus in seinem Brief die Frau als das schwächere Geschlecht. Wörtlich heißt es hier Gerät oder auch Gefäß. Sie ist also körperlich schwächer als der Mann und offensichtlich auch eher geneigt, sich von augenblicklichen emotionalen Regungen bestimmen zu lassen. Das Wort für schwächer hat auch die Bedeutung von sensibler. Eva war also der schwächere Teil in der Ehe. Und es ist kein Wunder, dass Satan sich nun an Eva wendet und nicht an Adam. Und Eva wurde verführt. Darauf nimmt der Apostel Paulus ja, wie wir gehört haben, Bezug. Die Frage ist, wie geht Satan hier vor? Er startet einen Generalangriff auf Gottes Wort. Er weiß, wenn es mir gelingt, den Menschen dazu zu verführen, dass er Gott ungehorsam wird, dass er sein Wort verachtet, dann habe ich gewonnen. Sollte Gott gesagt haben, mit dieser zweifelnden Frage beginnt im Grunde genommen immer wieder jede Art von Versuchung. Wenn später in der Wüste der Satan zu Jesus kommt und zu ihm sagt, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine zu Brot werden, dann ist das im Grunde genommen dieselbe Taktik. Was Satan damit sagen will, ist doch, sollte es wirklich der Wille Gottes sein, sollte Gott wirklich zu dir gesagt haben, dass du als der Sohn Gottes hier in der Wüste hungern musst, wo du doch in der Lage bist, aus diesen Steinen Brot zu machen, sollte das wirklich Gottes Wort für dich sein, deine berechtigten Bedürfnisse zu stillen? Zweifel am Willen Gottes, Zweifel am Wort Gottes, das ist das Einfallstor zur Sünde. Deshalb, um noch einmal Luther zu zitieren, ging er, nämlich Satan, damit um, dass er durch seine Rede Eva von dem wegführen könnte, was Gott gesagt hatte. Und hat so, als er das Wort aus dem Weg geräumt hatte, den guten Willen verdorben, den der Mensch vorher hatte, sodass er sich gegen Gott auflehnte. Er hat auch den Verstand verwirrt und verdorben, sodass der Mensch an Gottes Willen zweifelte. Daraus folgt dann eine ungehorsame und gegen Gott streitende Hand, die sich gegen das Gebot Gottes ausstreckt, um die Frucht zu pflücken. Danach folgten ein ungehorsamer und widerstreitender Mund und Zähne. Kurz, auf Unglauben oder Zweifel an Gott und seinem Wort folgt alles Böse. Denn was gibt es Schlimmeres, als Gott ungehorsam zu werden und dem Teufel zu gehorchen? Sollte Gott gesagt haben, dass Ehebruch Sünde ist, sollte Gott gesagt haben, dass vorehelicher Geschlechtsverkehr Sünde ist, sollte Gott gesagt haben, dass Homosexualität Sünde ist, sollte Gott gesagt haben, dass man nicht durch Werke oder eigene Frömmigkeit vor Gott bestehen kann, sollte Gott gesagt haben, dass es nur einen Weg zum Himmelreich gibt, nämlich Jesus, der Gekreuzigte, und dass alle Religionsvermischung Gott ein Greuel ist, sollte Gott gesagt haben, dass alle, die die Wahrheit in Jesus Christus nicht annehmen, auf ewig verloren sind, sollte Gott gesagt haben, dass wir uns auf seine Verheißungen und seine Gnade absolut verlassen können in jeder Lebenslage, sollte Gott gesagt haben, dass sein Sohn am Ende der Zeit in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird, sollte Gott das gesagt haben. Damit beginnt alles Böse in dieser Welt. Und genau darauf hat es Satan abgesehen, auch heute, dass wir Gottes Wort in Frage stellen, und nicht mehr achten. Dabei, und das ist mir jetzt wichtig, besonders wichtig, geht es ihm nicht so sehr darum, in Frage zu stellen, ob Gott etwas Bestimmtes gesagt hat, sondern sein Recht daran zu bezweifeln, so etwas zu sagen. Etwas Bestimmtes zu befehlen, zu erlauben oder zu verbieten. In einer anderen guten Übersetzung wird das deutlicher. Gott hat wohl gar gesagt, ihr sollt nicht von allen Bäumen im Garten essen? Ja, ja. So habe ich ihn auch kennengelernt. Das ist typisch für ihn. Woher nimmt er eigentlich das Recht dazu? Wer und was berechtigt ihn dazu, dich so einzuengen und dir die Befriedigung bestimmter Bedürfnisse, die du zu Recht hast und die schließlich er selbst in dein Herz hineingepflanzt hat, zu verbieten? Ist das nicht eine Unverschämtheit? Meinst du wirklich, du wärst ihm gehorsam schuldig? Bist doch ein freier Mensch und niemandem gegenüber verantwortlich und niemandem gegenüber Rechenschaft schuldig. Satan stellt also das Recht Gottes zu erlauben und zu verbieten, was er will, in Frage. Nun, dieser Gedanke wird unterstützt durch eine Beobachtung, die John MacArthur machte. Er weist darauf hin, dass es ab Kapitel 2, Vers 4 und auch in Kapitel 3 immer wieder heißt, Gott der Herr, Elohim, Yahweh, Gott der Herr. Die Ausnahme bildet das Gespräch zwischen Satan und Eva. Satan lässt Yahweh aus, er spricht nur von Elohim. Und Elohim ist der allgemeinere Ausdruck für Gott. Yahweh beinhaltet unter anderem die Souveränität und das souveräne Handeln Gottes. Und das hasst Satan. Das mag er nicht, dass Gott tun und lassen kann, denken kann, bestimmen kann, was er will. Davon will Satan nichts wissen. Es geht hier also um den Ewigen, um Yahweh, den Satan hier einfach ausklammert. Und auch Eva, die darauf eingeht, auf das, was Satan ihr sagt. Ich fand, dass in diesem kleinen Satz sollte Gott gesagt haben oder Gott hat wohl gar gesagt. Ein kleines Wörtchen steht, das als Substantiv von der Wurzel her die Bedeutung von Zorn hat. Satan bringt hier also seinen Unmut zum Ausdruck, wenn er sagt, Gott hat wohl gar gesagt. Also noch einmal, hinter dieser Aussage steht, dass Satan das Recht, die Souveränität Gottes in Frage stellt. Meiner Ansicht nach ist das auch der tiefste Grund dafür, dass Menschen gegen die biblische Erwählungslehre streiten. Der Mensch will das nicht wahrhaben, dass Gott rettet, wen er retten will. Dass das Heil des Menschen nicht in der Hand des Menschen liegt, in seinem sogenannten, oft zitierten freien Willen, sondern einzig und allein in Gottes Hand, in seiner Macht, in seiner Souveränität, in seinem Ratschluss. Das hasst der Satan und das hasst auch der Mensch von Natur aus. Ein wichtiger Gedanke, so denke ich, hier in diesem Zusammenhang. Also, wir fassen uns noch einmal zusammen. Der Satan wendet sich hier an den schwächeren Teil, an Eva, nicht an Adam. Und er stellt das Wort Gottes in Frage. Und zwar nicht in erster Linie das, was Gott gesagt hat, auch wenn es hier verändert, wir kommen gleich dazu, sondern er stellt das Recht Gottes in Frage, zu befehlen, zu erlauben oder aber auch zu verbieten. Er stellt die Souveränität Gottes in Frage. Ein weiteres Element seiner Attacke ist, dass er das Wort Gottes so verdreht, dass der Charakter Gottes in ein schlechtes Licht gestellt wird. Gott hat wohl gar gesagt, ihr sollt nicht von allen Bäumen im Garten essen. Dieses Wort kann so verstanden werden, Gott habe gesagt, der Mensch dürfe von keinem Baum im Garten essen. Oder aber, er dürfe nicht von jedem Baum essen. Im ersten Fall handelt es sich um eine maßlose Übertreibung, als hätte Gott gesagt, sie dürften von keinem einzigen Baum im Garten essen. Im anderen Fall läge zumindest die Betonung auf dem, was Gott verboten hat. Solltet ihr nicht von allen Bäumen essen dürfen? Sollte Gott euch irgendetwas vorenthalten wollen? Wie dem auch sei, Tatsache ist, dass Eva dahin gebracht werden sollte, nicht mehr auf das zu schauen, was Gott erlaubt hatte. Ihr Blick sollte gelenkt werden auf das, was er verboten hatte. Und das sollte ihr unwiderstehlich begehrenswert erscheinen. Was hatte Gott gesagt? Gott hatte gesagt, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Das hatte Gott zu Adam gesagt. Du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Es gab viele Bäume im Garten. Aber von dem einen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Das heißt, du musst ganz gewiss, du musst sicherlich, mit absoluter Gewissheit musst du sterben. Also, Gott legt die Betonung darauf, dass ihnen alle Bäume im Garten zur Verfügung standen. Und das war eine ganze Menge. Und Satan legt die Betonung darauf, dass ihnen dieser eine Baum, nur dieser eine Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen vorenthalten war. Von Gott aus seiner Souveränität heraus, aus seiner Machtfülle heraus, aus seiner Freiheit heraus zu bestimmen, was er bestimmen will. Wir sehen also, wie der Satan versucht, den Menschen, im Menschen ein Verlangen, ein Begehren zu wecken nach dem, was Gott verboten hat. Und das ist bis in unsere Zeit hinein seine Taktik. Gott hat uns so unendlich viel geschenkt an guten Dingen. Wir dürfen so vieles genießen. Es ist uns so vieles erlaubt. Wir brauchen gar nicht ausschließlich an das Evangelium zu denken, obwohl das ja schon ausreicht. Ja? Das, was Gott uns in Christus geschenkt hat, ist so groß und so herrlich, dass wir damit absolut zufrieden sein können. Aber er schenkt uns darüber hinaus viele, viele gute Dinge, die wir in Anspruch nehmen dürfen, an denen wir uns erfreuen dürfen, auch natürliche Freuden dürfen wir haben. Das alles ist in Gottes Plan für uns enthalten. Er meint es wirklich gut mit uns. Es handelt sich um den guten Willen Gottes. Aber da gibt es eine Sache, eine bestimmte Sache. Die ist dir grundsätzlich für immer vorenthalten, weil sie sündig ist, oder aber, wenn sie nicht sündig ist, ist sie dir aus erzieherischen Gründen für immer vorenthalten oder aber für eine gewisse Zeit enthält Gott dir diese Sache vor. Und darauf lenkt Satan unseren Blick. Das wollen wir dann haben und das müssen wir haben. Und darüber vergessen wir all das andere, womit Gott uns beschenkt hat. Das ist seine Taktik bis in unsere Zeit hinein. Und es ist gut, dass wir an der Stelle auf der Hut sind, dass wir Acht geben. Gott ist halt immer nach dem, was Satan uns einflößt und was unser natürliches Herz ja so gerne aufnimmt, Gott ist immer der große Spielverderber. Er gönnt uns keine Freude. Wir haben dringende Bedürfnisse und er will sie nicht befriedigen. Alles, was uns Spaß macht, will er uns vermiesen. So weit geht es dann, ja? So weit geht es dann. Der christliche Glaube ist wirklich eine deprimierende Angelegenheit. Da darf man ja gar nichts. Da wird ja jede Freiheit und jede Freude geraubt. Weil das ist immer noch die Art, wie Satan dann versucht, uns von Gott und von seinem Wort abzuziehen. Bis dahin, dass dann das Verlangen nach diesem einen, das wir nach dem Ratschluss Gottes im Augenblick oder für immer nicht haben sollten, so groß wird, dass wir eigenmächtig danach greifen, wie das hier im Sündenfall geschehen ist. Das Verlangen kann so mächtig werden, so stark im Herzen eines Menschen, dass er nicht mehr widerstehen kann und vergisst all das Gute, das Gott ihm geschenkt hat. Gott betont also das Positive, obwohl wir sagen müssen, auch das, was er verbietet, ist positiv nach seinem Willen. Ist im Grunde genommen nicht negativ. Ist nur eine Verneinung. Aber negativ ist es nicht, weil Gott es immer auch in dem, was er uns verbietet, was er uns vorenthält, gut meint. So stellt Satan Gott also in ein schlechtes Licht. Er stellt ihn dar als einer, der uns nichts Gutes gönnt. Die Frage für uns ist, was vermitteln wir den Menschen um uns herum im Blick auf unseren christlichen Glauben? Welchen Eindruck vermitteln wir ihnen im Blick auf Gott, im Blick auf sein Wesen? Und auch was unsere Kinder angeht, welchen Eindruck haben unsere Kinder von dem, was wir unter Glauben an Christus verstehen und auch leben? Spüren sie etwas davon, dass der christliche Glaube uns Freude und Kraft vermittelt, dass er uns Zuversicht schenkt, dass er uns eine lebendige Hoffnung gibt, dass er uns die Kraft gibt, auch in notvollen Situationen nicht zu verzagen und nicht zu resignieren? Vermitteln wir ihnen das? Vermitteln wir ihnen, dass der Sonntag der schönste Tag ist in der Woche, weil wir die Möglichkeit haben, Gottes Wort zu hören? Und gestalten wir diesen Tag so, dass die Kinder zufrieden sind und dass sie freudigen Herzens den Sonntag erwarten? Das ist Verantwortung der Eltern. Welchen Eindruck vermitteln wir den Kindern? Ist es klar, wenn Eltern nicht gerne zum Gottesdienst gehen, dann ist das selbstverständlich, dass auch die Kinder von ihren Eltern lernen an der Stelle. Wenn Eltern das nur als eine Pflichtübung ansehen, als eine lästige Pflichtübung, was soll man dann von den Kindern erwarten? Aber wenn die Kinder sehen, meine Eltern gehen mit Freuden zum Gottesdienst, sie genießen die Gemeinschaft des Glaubens, sie sind gerne unter Gottes Wort, dann wirkt das ansteckend auf sie. Das ist noch keine Garantie dafür, dass sie dann später auch diesen Weg gehen werden. Aber es ist doch eine große Hilfe für unsere Kinder. Was vermitteln wir anderen Menschen, was vermitteln wir in Sonderheit auch unseren Kindern? Ist es das Bild, das die Bibel von Gott hat, oder ist es das Bild, das Satan von Gott hat? Und das der natürliche Mensch von Gott hat. Also die Taktik, so sagten wir, die Taktik Satans ist immer noch dieselbe. Und es gilt vor ihm, auf der Hut zu sein. Wir sind niemals sicher und nirgendwo sicher vor seinen listigen Anschlägen. War er im Garten Eden zugegen, im Paradies, so findet er überall Eingang, auch in unseren Versammlungen. Wir müssen nicht meinen, dass Gott hier in unserer Versammlung nicht irgendwie, dass Satan hier in unseren Versammlungen nicht irgendwie gegenwärtig wäre. Durch irgendeinen seiner Stellvertreter. Er ist ja nicht in der Lage, überall zur gleichen Zeit zu sein wie Gott. Ja, er ist nicht allmächtig, er ist nicht allwissend, er ist nicht allgegenwärtig, er ist beschränkt, aber er hat seine Helfershelfer. Und da ist er in jeder Versammlung, wo Gottes Wort gesagt wird, ist er gegenwärtig, um in irgendeiner Weise zu stören, um in irgendeiner Weise die Herzen der Menschen abzulenken, weg vom Wort Gottes, hin auf irgendetwas. Das ist die Ursache dafür, dass unsere Gedanken auch manches Mal spazieren gehen während des Gottesdienstes. Wir wollen das jetzt nicht überstrapazieren, aber wir wollen doch einfach sehen, dass der Teufel ein Interesse daran hat, uns das Wort Gottes zu rauben. Das ist sein höchstes Interesse. Und deshalb sagen wir noch einmal, hier handelt es sich um einen Generalangriff gegen Gottes Wort. Das ist das Entscheidende. Und wenn es ihm gelingt, dir das Wort Gottes zu rauben, und zwar täglich, und nicht nur sonntags, sondern täglich das Wort Gottes zu rauben, hat er gewonnenes Spiel. Es mag dir noch so gut gehen, du magst noch so viel Erfolg haben, dann hat er gewonnen das Spiel. Dann bist du schon betrogen, dann bist du schon auf dem falschen Weg. Also überall findet der Satan Eingang. Als in Barmen im Jahre 1832, und damit schließe ich jetzt ab, das neue Missionshaus eingeweiht wurde, meinte der Festredner, ein Pfarrer, der es wirklich gut gemeint hat, unter anderem: Nun haben wir einmal ein Haus, zu welchem wir allem Unheiligen den Eingang verschließen können. Pastor Krummacher griff das in seinem Schlussgebet auf, indem er betete: Herr Jesus, hat selbst in das Paradies die alte Schlange den Eingang zu finden gewusst, so wird auch dieses Haus wohl kaum vor ihr gesichert sein. Aber lass du ihr ihren Willen nicht, sondern zertritt ihr den Kopf, in welcher Gestalt sie immer nahen möge. Das war nüchtern, ja? Wir können nicht verhindern, dass der Teufel gegenwärtig ist. Aber wir können beten: Herr, zertritt du der bösen Schlange den Kopf. Und das hat er ja schon getan am Kreuz. Im Grunde genommen ist doch der Satan schon ein besiegter Feind. Das hört er nicht gerne, aber es ist so. Wir sollten nicht über den Satan lästern. Wir sollten vorsichtig sein. Das lehrt uns der Judasbrief. Es gibt auch Leute, die lästern über Satan. Das ist eine ganz gefährliche Geschichte. Keiner von uns sollte an der Stelle mangelnden Respekt haben. Einen gewissen Respekt sollten wir haben. Den hatte selbst der Erzengel Michael vor Satan und sagte zu ihm: Gott schelte dich. Nicht ich schelte dich, Gott schelte dich. Also, Satan ist eine machtvolle Person, aber er ist besiegt am Kreuz auf Golgatha. Grundsätzlich hat Gott ihm in Jesus Christus den Kopf schon zertreten. Und von daher, von diesem Sieg her, dürfen wir beten und vertrauen, dass der Herr sich immer wieder über uns erbarmt und er uns nicht zu Fall bringt. Es soll also auch unser Herzenswunsch sein, was Krummacher damals gebetet hat: Mit unserer Macht ist nichts getan, so haben wir gesungen. Wir sind gar bald verloren. Wir haben keine Chance gegen Satan und gegen die Sünde. Es streitet für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Amen.